Herzlich willkommen beim GenAI-Special des Adesso IT Tacheles Podcasts. Hier dreht sich alles um generative KI und die Möglichkeiten, die diese Technologie Unternehmen bietet. Heute spreche ich mit Patrick Hein, VP Solution Engineering bei Salesforce. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen wir uns euch kurz vor. Mein Name ist Benedikt Bonnmann und ich verantworte als Vorstand bei Adesso unter anderem das Thema GenAI. Patrick, erzähl uns doch mal, was kann man sich denn unter dem VP Solution Engineering bei Salesforce vorstellen?
Ja, die Rolle hat sich über die fast 13 Jahre natürlich auch ein bisschen umentwickelt. Ich bin vor 13 Jahren bei Salesforce als Solution Engineer tatsächlich gestartet und bin jetzt in der leitende Rolle habe mich in eine leitende Rolle entwickelt und das tatsächlich mittlerweile für 5 Teams. Mhm. Und wir haben das ganze Thema Architektur, also wir haben 2 Architekturteams. Das eine sind Client-Architekten, die sind kundenspezifisch unterwegs, graben sich tief in den Kunden ein und stehen dem Kunden in Architekturfragen zur Verfügung, weil Salesforce ist ja mittlerweile ein riesen Blumenstrauß an verschiedenen Applikationen. Und das durchblickt der Kunde natürlich in dem Detail, wie wir es kennen, nicht. Und deswegen haben wir da spezielle Ressourcen. Wir haben Technical Architects, die sich um das Thema Integration, Security, Application Development und andere Themen kümmern. Dann haben wir noch das Thema Analytics. Und dann gibt es noch andere Themen, wie zum Beispiel unsere wahnsinnig gute Slack-Plattform. Mhm. Also alles, was plattformrelevant ist, liegt in meinem Verantwortungsbereich. Im Solution Engineering. Ja, also nicht in der Produktentwicklung, sondern tatsächlich unser Auftrag ist, dem Kunden das technisch zu erklären und ihm zu zeigen, wie sich das in seine Landschaft integriert.
Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall einer spannenden Rolle. Ich starte ja hier immer gerne mit so einer Warm-up-Frage, ob du schon so einen eigenen persönlichen Gen-AI-Moment hattest, wo du sagst, boah, das ist jetzt wirklich was die Welt aus den Angeln hebt, verändert. So eine Idee, gab es sowas bei dir? Oder?
Ich würde da unterscheiden zwischen privater und beruflicher Moment. Mhm. Privat nutze ich schon generative KI recht lange und recht intensiv. Ich reise natürlich auch viel. Mhm. Und auf den Reisen, wenn ich das in meinem Auto mache, dann unterhalte ich mich tatsächlich auch mit der KI und spreche Strategien durch. Ist ein guter Sparringspartner und es ist wahnsinnig zu sehen, wie schnell sich das weiterentwickelt. Also wenn du jetzt mal die aktuelle Version von ChatGPT verwendet hast, ich glaube seit 2 Wochen ist ChatGPT wirklich in der Lage, deine Persönlichkeit aufzunehmen, merkt sich alles und Antworten kommen auch auf Basis historischer Anfragen, die du gemacht hast, so nach dem Motto, du hast das mal so und so gemacht, soll ich das jetzt auch wieder so machen? Das finde ich wahnsinnig spannend und mir erleichtert es in vielerlei Hinsicht meinen Alltag auch. Und im beruflichen Kontext sehe ich...
Witzig übrigens, ich mache das auch. Ich finde das total super, ne? Stöpsel rein und dann auf der Autofahrt und sag nochmal da. Und hinterher kann man sich ja auch einfach das Gespräch, das man hatte, die wesentlichen Kernfakten nochmal zusammenfassen lassen, hat man es direkt in der App oder kann es auf dem Web direkt aufmachen und dann entsprechend weiterfahren. Ich liebe das auch total.
Es schlagen so 2 Herzen in meiner Brust. Das eine ist total genial, super guter Vorteil, totaler Mehrwert für mich. Die andere Seite ist natürlich, der Kollege weiß jetzt ziemlich viel über mich und das kann man natürlich auch negativ auslegen, aber ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch, deswegen sehe ich das erstmal nicht als problematisch an. Mhm. Im Business-Kontext sehe ich natürlich, wie sich die Salesforce-Plattform entwickelt. Unsere KI-Plattform ist 10 Jahre alt und was da jetzt in den letzten Releases dazugekommen ist und wie stark die Releases auch immer um Neuerungen wachsen, ist Wahnsinn. Wir haben kürzlich ein Proof of Concept gemacht für einen Kunden, wo wir bereits aufzeigen, wie sich das ganze UI-Design verändern wird, dass wir mit der generativen KI das UI im Kontext der Daten verändern, dynamisch. Mhm. Das ist Wahnsinn. Also das hat so einen Mehrwert für den Konsumenten und gerade im Commerce-Umfeld zum Beispiel sehr gut anwendbar. Und wenn ich sehe, wo die Reise dahin geht und wenn ich weiß, dass Unternehmen heute eigentlich sehr, sehr viel Geld in das UI-Design stecken, dann bin ich gespannt, wie sich die Welt da verändern wird. Und dann auch so Service-Geschichten. Ja, du du hast heute, wir haben auch eine Demo gemacht für einen Commerce-Shop, wo der Kunde eine Frage hatte und konnte die Frage nicht, es ging eigentlich darum, wie kann ich, welches Produkt muss ich mir auswählen? Ich habe jetzt hier, kriege ich 20 verschiedene Produkte zur Auswahl, welches soll ich jetzt nehmen? Mhm. Und die Auswahl des richtigen Produktes war in einer klaren Kollaboration zu dem Produkt, was er schon zu Hause hatte. Und er hat einfach nur das, es war ein Videochat mit einem Agent, und er hat einfach nur das Produkt in die Kamera gehalten und der Agent hat sofort gesagt, alles klar, dann brauchst du jetzt das, soll ich dir das in deinen Warenkorb legen, kannst direkt einen Checkout machen. Also das ist Wahnsinn.
Ja, ne? Das ist echter Mehrwert dann, ne? Auch für die Leute. Ja, ich finde ja gerade in dem Kontext Gen AI und dann ja auch dem Thema Agenten, ne, was ihr ja mit dem Thema Agentforce sehr, sehr stark auch adressiert, gab es ja so die Situation, als Marc Benioff dann sagte, der Copilot ist die Büroklammer 2.0, ne? Also spielte auf das, aus Windows 98 war das, glaube ich, ne, diese alte Büroklammer an. Das ist ja ein sehr boldes Statement und ihr nutzt natürlich da sehr viel Technologie auch. Wie ist denn da euer Offering und was macht ihr denn da, um, ich sag mal, bessere Customer Experience zu generieren?
Ja, vielleicht gehen wir mal darauf ein, was die Unterschiede zwischen einem Chatbot, einem Copilot und einem Agent sind. Mhm. Also ein Chatbot ist ja eine Technologie, die wir auch schon lange in der Plattform haben, gerade im Service-Kontext. Die nimmst du her, um dem Kunden ein Interface zur Verfügung zu stellen, Self-Service zu machen. Ja. Und ein Chatbot, der ist vorkonditioniert auf einen ganz klaren Decision-Tree. Ja, du hast eine Frage, dann gibt's die Antwort. Das ist eine 1-zu-1-Beziehung. Da ist wenig Dynamik mit drin. Kann aber in vielen Fällen, je nach Kunden gerichtet, natürlich schon einen hohen Prozentsatz der Anfragen automatisieren. Und das ist ja für den Kunden eigentlich besser, weil er direkt eine Antwort kriegt. Für den Anbieter ist es besser, weil er das nicht mehr ins Callcenter routen muss. Mhm. Der Copilot war für den Service-Mitarbeiter, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, der kleine Assistent an der Seite, der ihm dabei geholfen hat, schnelle Antworten zu finden. Jo. Ja, du kannst halt auch da mit generativer KI kannst du Sachen zusammenfassen. Du hattest erstmalig die Möglichkeit, aus verschiedenen Knowledge-Base-Artikeln zum Beispiel eine Antwort zu verfassen. Mhm. Früher hast du dem Kunden alle
einzeln angezeigt, du
musst sie selber lesen. Er musste die selber lesen, war also für den Kunden auch wieder nur Aufwand. Ich sage mal so, diese ganze Self-Service-Welle, auf der wir alle geritten sind, die war ja eigentlich ein Outtasking, ja.
Ja.
Du musstest deine Mitarbeiter nicht mehr damit beschäftigen, sondern du hast den ganzen Kram an den Kunden geschickt und er musste sich das selber raussuchen. War nicht besonders kundenorientiert. Mhm. Deswegen ist jetzt die nächste Stufe, nämlich mit den Agenten vorwärts zu gehen, für mich auch eine wahnsinnige Entwicklung, weil ein Agent ist voll autonom. Mhm. Ein Agent, den kannst du 24/7 auf deine Service-Seite setzen oder mit Voice heute auch schon an deine Telefonanlage klemmen und der kann dem Kunden Antworten geben. Entweder auf Basis von Wissen, was du ihm zur Verfügung stellst. Unser Agent hat 5 ganz einfache Schritte, die du machen musst, um so einen Agenten zu bauen. Und wenn ich bauen sage, meine ich auch, das ist Low-Code. Mhm. Ja? Du brauchst keine Programmierer, du brauchst kein Team, was irgendwie besondere Kenntnisse über Large Language Modelle hat. Das ist eine Low-Code-Plattform, Agentforce.
Ja. Aber ist es nicht am Ende ein bisschen, ich sag mal, RPA, also Automatisierung von Prozessen mit der entsprechenden KI-Funktionalität on top? Ist das alles schon oder steckt da noch mehr drin?
Da steckt deutlich mehr drin. Wenn du dir überlegst, das sind Diskussionen, die wir auch vielfach mit Kunden haben, die sagen, ja, okay, so ein Agenten, das kann ich mir auch alles selber bauen. Meine Datenplattform habe ich schon. Ich setze quasi die KI auf die Datenplattform raus, hole mir die Antworten da. Dann ist die Frage, wie kriegst du denn im Service den Kundenkontext?
Ja, klar.
So, wir haben halt eine Servicelösung in unserer Plattform. Wir haben die Möglichkeit, Daten aus beliebigen Quellen anzubinden. Mhm. Ja, unsere Data Cloud ist da sozusagen der Vermittler, ist aber nicht nur eine Konsolidierung, sondern auch eine Harmonisierung der Daten. Weil wenn du jetzt 3 verschiedene SAP-Systeme aus 3 Ländern hast, dann kann es schon mal passieren, dass die andere Datumsformate haben. Mhm. Was machst du dann? Das heißt, wir haben einen Harmonization Layer drin, um die Daten auf ein einheitliches Format zu bringen und dann können wir die Daten aktivieren.
Okay.
Und die Aktivierung ist an der Stelle besonders wichtig, denn der Agent kann ja dadurch, dass er nicht nur Zugriff auf die Daten hat, sondern wie Salesforce-Kunden wissen, wir auch Metadaten in der Plattform liegen haben, hat er sofort den Kontext, weil er weiß, wie die Daten zueinander stehen und weil die Metadaten ja die Daten selber beschreiben.
Okay.
Und diese Information kann der Agent verarbeiten und viel spezifischere Antworten geben.
Okay, was kann ich damit zum Agenten jetzt so ganz konkret machen? Also was sind so die typischen Use Cases, die ihr heute bei Kunden seht?
Naja, wenn du einen Service-Agenten hast, dann setzt du den quasi, könntest du den auf deine Webseite setzen, dann hast du unten diese kleine Sprechblase, klickst du drauf und erster Schritt ist, du authentisierst dich. Mhm. Denn wenn du dich authentisierst, hat der Agent sofort den Kontext, wer bist du? Was hast du alles für E-Mails mit dem Unternehmen ausgetauscht? Mhm. Was hast du für Produkte gekauft? Was hast du vielleicht für andere Cases gehabt, Eskalationen? Der Agent kennt dich sofort.
Okay, aber das geht doch nur, wenn ich dann auch alle meine Prozesse auf der Salesforce-Plattform habe, oder? Weil wenn ich jetzt die Daten, ich weiß nicht, im Hybrid Store, im SAP und im Sales Service dann auf der Salesforce-Seite habe, dann weiß er das ja auch nicht.
Das weiß er nicht. Das kommt natürlich darauf an, wie hoch integriert du deine Salesforce-Umgebung hast. Ja, wir haben ja eine Service-Lösung, die auch sehr viele Kunden einsetzen. Und klar kannst du jetzt sagen, die Service-Lösung sitzt ja in der Regel auf der CRM-Lösung drauf. Das heißt, du hast den Kunden, hast du schon mal da. Dann hast du sämtliche Interaktionen mit dem Kunden in Form von E-Mails. Vertriebler, Mitarbeiter tragen Daten ins CRM-System ein. Die sind automatisch im Service-System verfügbar. Das auch. Bestellinformationen, ja, klar hat Salesforce auch ein Order-Management, aber du hast vielleicht deine Orders im SAP-System liegen, dann bindest du die natürlich an das Service-System an, damit du die Orders siehst. Und dann kann der Agent auch darauf zugreifen. Das heißt, Salesforce kann ja am Ende des Tages eine hochintegrierte Plattform sein für den Kunden, wo er alle Informationen, wir reden immer über dieses Customer 360, das heißt, du hast eine 360-Grad-Ansicht deines Kunden. Und das erfordert natürlich, dass du Daten aus Fremdsystemen, die einen Kundenbezug haben, daran anbindest. Ja, und dabei kann dir zum Beispiel die Data Cloud helfen. Da hast du auch dieses CDP-Thema, ja, dass du einen Unique Customer Profile bildest. Wenn du zum Beispiel ein größeres Unternehmen bist, was unterschiedliche Sparten hat, die aber alle denselben Kunden behandeln könnten.
Okay.
Ja, dann würdest du dir eine CDP aufbauen. Und so läuft das alles zusammen. Und wenn du das einmal in der Plattform hast, dann kann der Agent darauf zugreifen und hat sofort den Kundenkontext.
Okay, und jetzt, ich meine, de facto bauen das ja im Moment alle. Ne? Ist egal, wo man hinguckt. Ne? SAP hat das, Microsoft hat das, ihr habt das. Also alle großen Plattformanbieter konstruieren im Moment Agents. Was ist denn, wenn du jetzt wirklich nur einen Punkt nennen würdest, wo du sagst, da ist euer USP. Was machen eure Agenten besser als die der Konkurrenz?
Die Agenten können viel kundenspezifischer agieren. Mhm. Weil wir halt, also wenn der Kunde die Basis CRM hat, dann hast du den Kundenkontext da schon mal drin. Mhm. Und wir haben mit der Data Cloud, das hatte ich eben erwähnt, haben wir halt eine Möglichkeit geschaffen, losgelöst von massiven Integrationsprojekten und Master Data Management Projekten, losgelöst davon haben wir einen Layer eingebaut, wo du Daten aus unterschiedlichen Systemen konsolidieren kannst und die sehr einfach in ein gemeinsames Format bringen kannst und im Use Case dessen, was du erreichen willst, ausspielen kannst. Und das ist halt für eine KI-Plattform extrem wichtig, weil, wie wir alle wissen, der Agent ist nur so gut wie die Daten, die da drunter liegen.
Ja, genau. Ich sag immer, keine Daten, keine Kekse, ne?
Genau.
Ja, okay. Das heißt, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, dann wäre die Botschaft durch die Data Cloud direkte Datenverfügbarkeit mit einfacher Integration und damit eben sehr, sehr kundenspezifisch.
Ja, und ich meine, ein weiterer Vorteil ist die ganze Agentforce-Plattform mit Prompt Engineering, mit dem Trust Layer, um Daten zu anonymisieren. Das ist im Enterprise-Kontext sehr wichtig, weil was darf ich denn in so einen Prompt reingeben? Was ist denn, wenn ich jetzt Kundendaten in einem Prompt verarbeiten möchte? Mhm. Du musst die vorher anonymisieren, weil du sie sonst auf einen Public LLM schicken würdest. Die Daten nutzen wir zum Beispiel auch nicht, um die LLMs anzutrainieren. Wir haben spezielle Verträge, wo das unterbunden ist. Und eine Enterprise-KI-Plattform, da musst du halt so viele Sachen machen. Und mein recht boldes Statement wäre, das lohnt sich für niemanden, das alles selber aufzubauen. Ich weiß, dass viele Kunden gerade auf dem auf dem Weg sind, dass sie sagen, wir müssen es selber ownen. Ich verstehe das auch, aber mit einem ordentlichen Framework kann man den Inhalt selber ownen, die Prozesse selber ownen, aber muss sich halt um die letztendliche Ausarbeitung im Detail keine Gedanken mehr machen.
Mhm. Du meinst jetzt mit selber ownen quasi den Teil, unten drunter liegen die LLMs, die baut ihr auch gar nicht selber?
Nein, wir sind LLM-agnostisch. Wir können jedes LLM verarbeiten, was es da draußen gibt. Und der Kunde kann das sogar im Business-Kontext miteinander kombinieren. Wir selber betreiben LLMs für das Thema Herabsetzung von den ganzen Fehlinterpretationen, die in der KI sind.
Okay.
Wir betreiben LLMs für das Thema Code Generation. Du kannst also bei uns Apex Code quasi mit natürlicher Sprache erstellen. Und wir betreiben noch ein weiteres LLM für unsere Atlas Reasoning Engine, die noch mehr Kontext mit reingeben kann.
Okay, das heißt, die Frage wäre quasi, baue ich mir meinen Integrationslayer, meinen LLM-Port und dann vielleicht auch, ich sag mal, ein Agent ist ja am Ende, wenn man es so ganz runterkocht, am Ende ein Python-Script, das sich auf verschiedenen, ich sag mal, APIs Zugriffe verschafft, Daten zusammenbringt, LLMs aufruft, um das Kontext, um den Kontext zu verstehen, das Reasoning zu machen und das dann im Prinzip so zu organisieren, da sagst du, das geht viel einfacher, als es selber zu bauen, also eben aus einer Plattform zu konsumieren.
Ja, genau. Okay. Auch gerade der, nochmal, dieser Trust Layer, das ist halt wirklich was besonders Wichtiges im Enterprise-Kontext. Denn du willst nicht anfangen, du könntest natürlich auch hingehen und sagen, ich mache einen Prompt-Engineering-Workshop mit meinen Mitarbeitern, dass die wissen, was die bei ChatGPT und Konsorten oder bei Microsoft eintragen dürfen. Mhm. Aber am Ende des Tages hast du ja keinen Hebel, wirklich zu gewährleisten, ob sie das auch befolgen.
Das stimmt.
Und mit dem Trust Layer kannst du genau das machen. Weil in dem Trust Layer gehen wir hin und du definierst wir haben ein Prompt-Templates haben wir und da kannst du quasi eintragen, welche Felder von Salesforce genommen werden sollen und welche davon sollen durch den Trust Layer geschoben werden.
Okay, und somit hat man dann quasi die Sicherheit der Anonymisierung der Daten?
Exakt.
Okay, ja, das ist spannend. Ja, und wenn du jetzt sagen würdest, okay, du wärst jetzt auf der Kundenseite Service Center Leiter oder Kundenverantwortlicher oder IT-Leiter, musst jetzt heute überlegen, wo du anfängst. Wie würdest du denn loslegen als Unternehmen damit, sich dem Thema, ich sag mal, Agentic oder Agentforce zu nähern?
Ich würde natürlich erstmal einen Salesforce-Termin machen und dann wäre mein Problem gelöst. Aber
Achtung, die Signatur finden Sie.
Nein, Spaß beiseite. Für so einen Service Center-Leiter ist es natürlich eine Herausforderung, weil so die übliche Projektvorgehensweise, die kennst du auch, Benedikt, das wäre halt. Man macht erstmal eine Marktbetrachtung, was gibt es für Lösungen. Ja. Wahrscheinlich haben die schon eine Service-Lösung im Einsatz, da müsste man dann halt gucken, was brauche ich denn? Generell ist für mich eine sehr kluge Vorgehensweise, wenn man sich über den Einsatz von KI Gedanken macht, erstmal mit dem Use Case anzufangen. Mhm. So, was glaube ich denn, was die KI mir am Ende des Tages bringt? Und wie sieht der Prozess heute aus und wie würde der mit KI aussehen? Mhm. Und nach dem Use Case muss man relativ schnell in die Betrachtung gehen, wo der Value entsteht. Entsteht Business Value für die Firma? Entsteht der Value für den Kunden? Wie ist der bezifferbar? Denn am Ende des Tages, alle Agentenplattformen sind consumption-basiert. Das heißt, das Geld fließt mit der Nutzung. Wenn die Lösung genutzt wird, dann zahlst du hohe Beträge dafür. Also hohe Beträge heißt jetzt, je mehr sie genutzt wird, desto mehr zahlst du. Und wenn dann kein Business Value entsteht, dann hast du unnötige Kosten.
Ja, und das verstehe ich. Und ich meine, der Trend ist ja auch, das sieht man ja heute, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel öffentliche oder öffentlich bekannte News da nimmt, ne, eine Klarna, die ihre Service-Mitarbeitenden komplett abgebaut haben, oder auch eine Otto, ne, die jetzt ja auch als wirklich sehr deutsches Unternehmen hier ihre im Nearshore befindlichen Customer Service Center drastisch reduziert haben, eben durch eine Voiceboard-Lösung, dass eben genau dieser Approach, ich glaube, und da ist Agentic, der nächste Schritt, ne? Dass man eben vom Voicebot dann, so wie du das dargestellt hast, auch dahin kommt, wirklich actionable zu werden und die Dinge dann auch in den Systemen tiefer zu verankern und reinbringen zu können.
Ja.
Ich glaube, der Trend ist da. Ich sehe noch eine große Herausforderung im Bereich der Schnittstellen. Mhm. Ne? Weil das ja, ich meine, für euch wäre das natürlich schön, wenn alle Services von Salesforce nutzen würden. Ne? In der Kundschaft sehe ich das ja sehr heterogen. Ne? Also ich sehe alle möglichen Systeme, eingebaute Systeme, die gar keine offengelegten APIs haben, ne? Bis hin zu irgendwelchen Cloud- oder On-Premise-Systemen, Infrastrukturthemen etc. etc. Und ich glaube, da liegt noch eine große Herausforderung, um das Thema dann auch wirklich in die Skalierung zu bringen, die Anwendung zu kriegen. Habt ihr darauf Antworten?
Ist halt am Ende des Tages ein Transformationsprojekt, ne? Und in allen Transformationsprojekten, ihr seid ja auch schon lange in der digitalen Transformation dabei und ich glaube, die KI-Transformation ist jetzt die große Welle, die auf alle zuschwappt und schwappt natürlich auch auf die Kunden zu, die mit der digitalen Transformation noch gar nicht fertig sind.
Ja.
Und ist ein neuer Teil dabei. Die Frage ist am Ende des Tages, wie gehst du das Ganze an? Es gibt Dinge, die musst du einfach tun. Da kann man auch nicht lange drum rumreden. Und Architektur hat für mich eine noch größere Bedeutung bekommen, als es eh schon immer war. Und dass du anfängst, deine Daten zu konsolidieren, zu harmonisieren, auch diese ganze Silo-Bildung, ja. Wir hatten ja mit der Digitalisierung, hatten wir ja in vielen Unternehmen die Herausforderung, dass das Backlog der IT eh schon so groß war und die mit neuen Themen gar nicht hinterhergekommen sind. Und mit Cloud-Services hat sich das Business einen eigenen Weg gesucht, hat die Kreditkarte durchgezogen und zack, hattest du ein neues System und die IT wusste nichts davon. Ja, die berühmte Schatten-IT.
Aber das hat sich ja auch wieder zurückgedreht.
Das hat sich wieder zurückgedreht, aber viele Unternehmen hängen halt noch genau an den Punkten, diese Sachen wieder aufzuräumen. Klar. Ich hatte kürzlich mit einem Kunde eine Diskussion, die auch ganz viel eigen entwickelte Sachen haben auf Plattformen, wo die Menschen, die es noch bedienen können, jetzt so im Rentenalter sind. Stellenweise haben sie die aus der Rente zurückgeholt und sind eigentlich jetzt wirklich an dem Punkt angekommen, dass sie was tun müssen.
Mhm. So. Ja, verstehe ich.
Die Dinge musst du einfach machen, aber da kann dir KI auch bei helfen.
Mhm. Okay, und jetzt nochmal vielleicht einen kritischen Punkt an der Stelle. Du hast das Thema Daten auch gerade angesprochen. Ich sag mal, mit den geopolitischen Veränderungen, die wir die letzten Wochen, Monate so erlebt haben. Salesforce ist ja nun mal ein amerikanisches Unternehmen auch. Ja. Wie organisiert ihr denn dann auch solche Fragestellungen, Datensouveränität, Datensicherheit, Datenschutz? Ich glaube, das wird den einen oder anderen wahrscheinlich aktuell durchaus bewegen bei der Frage, weil das haben wir ja jetzt gelernt, irgendwie, es geht dann doch am besten, wenn ich am Ende viele Services von einer Plattform nutze, was die Datenintegration angeht. Wie adressiert ihr dieses Thema?
Wir sind auch da einen neuen Weg gegangen. Wir haben ja in der Vergangenheit unsere eigenen Rechenzentren betrieben und das wirklich von der Hardware. Das heißt, wir haben maximal Räumlichkeiten gemietet und ab dann war das komplett in unserer Verantwortung. Das ist heute auch noch so, nur dass wir statt Räumlichkeiten Plattformen mieten. Das heißt, unsere Hyperforce-Plattform basiert auf AWS. Und das gibt uns jetzt die Flexibilität, dass du da eigentlich in jedem Land, wo es AWS-Rechenzentren gibt und die sind weltweit gut verteilt,
das stimmt wohl.
Kannst du dir im Prinzip deine Salesforce-Instanz aufbauen und hättest die Möglichkeit für Local Data Residency und Local Storage, Data Storage Location. Mhm. Und das ist natürlich für unsere Kunden immens wichtig. Ne? Stell dir vor, wir würden mit Eigenunternehmen in Deutschland, in spezifischen Branchen, wie aber auch in der Schweiz und anderen Ländern, sonst keine Geschäfte machen.
Ja, ja, genau. Das ist der Punkt. Ne? Und merkt ihr das denn, dass es da ein Shift gibt? Also sind Kunden da jetzt kritischer geworden in den letzten Wochen?
Absolut, ja. Es ist natürlich dieses Thema Compliance, das Damoklesschwert hängt ja über vielen Herstellern und du musst dich mit den Sachen beschäftigen. Du brauchst die Antworten für die Kunden. Ansonsten wirst du halt gar nicht mit reingenommen. Ne? Gibt ganz viele Zertifizierungen, industriespezifische Zertifizierungen, die wir gemacht haben und mittlerweile machen und sind da auch im engen Austausch mit unseren Kunden. du hast halt keine andere Wahl, ne? Entweder Klar. du spielst da mit oder du bist raus.
Ja, ja, genau. Und ich meine, das ist ja vielleicht nochmal ein Punkt, ne? Ich sag mal, damit wird Salesforce ja auch immer relevanter am Kernprozess, ne? Ich meine, ihr kamt ja mal aus der, wenn ich das so sagen darf, aus der Welt, ich sag mal, CRM.
Absolut.
Ja? Und jetzt reden wir darüber, den Customer Service zu automatisieren. Wenn das nicht läuft, wenn das aus Gründen, warum auch immer, mal 3-4 Monate lang nicht zur Verfügung steht,
ja.
dann hast du ein Problem als Unternehmen. Ne? Das heißt,
absolut, ja.
Man wird relevanter für die Kunden auch. Also man war es schon vorher im Sinne der Umsatz der Kundenbeziehung, aber jetzt wirklich auch im operativen Kern. Ne?
Ja. Ja, das ist der eine Punkt. Gut, was die Verfügbarkeit der Systeme angeht, da haben wir wirklich eine hervorragende Historie.
Ja, ja.
Da sind wir, glaube ich, im 99,99 irgendwas Prozentbereich. Das ist gar nicht so unser Thema, aber wir haben natürlich auch Kunden, die...
Ja, ich dachte jetzt eher an so Compliance-Dinge, ne? Dass ja. irgendjemand sagt, keine Ahnung, Services für Dienstleistungen werden jetzt ja. mit einem Zoll von 100% belegt oder dürfen gerade nicht genutzt werden oder was
ja,
auch
ja,
immer.
Okay.
Ne? Eher solche Dinge als jetzt eure Server, die ausfallen. Ne? Das,
nein, das
ist, glaube ich, bei allen Anbietern ungefähr gleich.
Das ist klar und wir haben ja auch Kunden, die zur kritischen Infrastruktur gehören ja. und die dann noch gesonderte Zertifizierungen sehen möchten. Dem können wir alles standhalten, ja.
Mhm.
Aber natürlich jetzt gerade die Exportdiskussion, auch das umtreibt unsere Kunden natürlich. Ne?
Klar. Ja. Okay, vielleicht von dir noch so ein abschließendes Einordnung oder Statement zu dem Thema Agenten. Also wie relevant wird das werden, die nächsten 24 Monate.
Ich glaube, wir können jetzt noch nicht mal voraussehen, wie schnell sich das noch drehen wird. Wenn ich mir angucke, was der exponentielle Entwicklungslevel dieser Technologie angeht, dann bin ich sehr gespannt, was die nächsten Monate noch passieren wird. Ich sehe dem total positiv gegenüber. Ich denke, Agenten werden eine bedeutende Relevanz haben.
Mhm.
Und mein Rat wäre so ein bisschen, das nicht mit Angst anzugehen, sondern eher mit Chancen denken. Natürlich wird sich für uns alle was verändern, aber es wird gut werden. Und man muss sich und sollte sich mit der Technologie auseinandersetzen, um die Vorteile zu sehen und dann vorbereitet zu sein. Sonst wird man halt von hinten überrollt.
Ja, genau. Also das ist ja das, was ich auch immer sage. Ne? Man muss mutig sein, ausprobieren, reingehen. Und gerade in dem Thema, also ich bin noch nicht sicher, ob es am Ende das hält, was es verspricht, ne? Wenn man jetzt mal so 5, 6, 7 Jahre zurückrollt, ne, da waren es diese RPA-Themen, diese Automatisierungsthemen, die ähnliche Versprechen hatten, die sie
ja.
bei weitem nicht gehalten haben, vor allem aus Gründen dessen, dass es halt immer wieder, wenn sich was in den zugrunde liegenden Systemen geändert hat, musste ich nachziehen, nachbauen, da hat man also diese, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, diese Stickiness nicht geschafft, dass es dann wirklich diese Mehrwerte so gehoben hat, wobei es natürlich ganz tolle Automatisierungsszenarien auch gibt. Das werden die Agenten meiner Meinung nach noch zeigen müssen, aber wenn sie das halten, was sie versprechen, dann wird es, glaube ich, ganz, ganz schwierig, ohne auszukommen, weil gerade so im rezessiven Marktumfeld, in dem Kostendruck, unter dem viele Unternehmen, viele Branchen ja auch stehen, ist das ein absolutes Thema, dass man eben wiederkehrende Prozesse mit Agenten nahezu automatisieren kann und dass man eben nicht riesige IT-Projekte dafür braucht, sondern eben über Low-Code-Plattformen solche Agenten entwickeln, steuern und im Prinzip in seinen Fachbereichen dann auch entwickeln kann. Ne? Und
ja.
Ich muss sagen, ich wäre ganz happy. Ich hätte einen eigenen Agenten, der so für mich das eine oder andere macht. Mal schauen, wie schnell das dann kommt.
Wir sehen die Agenten ja grundsätzlich nicht als Mittel, um Arbeitsplätze zu reduzieren, sondern als Mittel, um die in den meisten Fällen sowieso überlasteten Mitarbeiter zu entlasten und ihnen halt mehr Freiheit für die Dinge zu geben, wo ein Mensch eine wichtige Rolle spielt.
Ja.
Und Dinge wie wachsende Anzahl von Burnouts und dieses Exhausted-Sein haben ja damit zu tun, dass du halt sehr, sehr viel mehr Tätigkeiten heutzutage hast,
Klar.
die aber nicht sonderlich wertstiftend sind für dich als Person.
Ja, genau. Das ist diese Bullshit-Time, ne?
Genau.
Die man hat, ja. ne? Wo man irgendwie keinen Wert beiträgt. Ich glaube, das ist so. Auf der anderen Seite, ne? Im Long Run gehen dabei natürlich Arbeitsplätze verloren. Ne? Also wir hatten ja vorhin die Beispiele, ne? Klarna hat keine Service-Mitarbeitenden mehr, ne? Sondern die haben jetzt andere. Ne? So, das ist die Perspektive.
Genau. Ich glaube, sie gehen nicht gänzlich verloren, sondern es wird gerade auch in diesem Agent-Ökosystem wird es auch neue Rollen geben. Man muss halt die Bereitschaft haben, sich zu verändern.
Ja, genau. Ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde. Also vielen, vielen Dank, Patrick.
Sehr gerne.
Dass wir das hier gemacht haben. Ich fand ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wie immer gibt es auch noch auf www.adesso.de/generativeAI die Shownotes und noch ein paar weitere Hinweise.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne.